Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max.
Julius.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung für Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das ist die Folge 2 unserer Sonderstaffel zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Genau, in der vergangenen Staffel haben wir uns ja darum gekümmert, was damals am 20. Dezember 2024 passiert ist in Magdeburg. Sind das durchgegangen mit unseren Volksstimme-Kollegen Matthias Fricke und Alexander Walter und die beiden sind jetzt wieder bei uns. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, danke, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt, da mit uns weiterzumachen, das weiter aufzuarbeiten. Ja, heute in dieser Folge wollen wir uns jetzt um die Opfer des Anschlags kümmern und da ein bisschen nachvollziehen, wer da zu Schaden gekommen sind. Das ist ja eine enorme Menge an Menschen gewesen.
Genau, also wir haben ja schon in der vorangegangenen Folge gehört, was das, also es ist eine sehr chaotische Situation war damals. Die ersten Eindrücke vor Ort, da weiß man natürlich nicht genau, was passiert ist. Dann hat sich ja, aber die Informationen sortieren sich ja dann relativ schnell danach. Wie schnell war euch denn klar, wie viele Menschen, also das ist ja so der Haupt, würde ich sagen, Gradmesser, um zu gucken, okay, was ist hier eigentlich passiert, wie schlimm ist das, wie schnell war euch klar, wie viele Menschen da zu Schaden gekommen sind?
Naja, im Prinzip erst im Laufe der Nacht kam ja die Meldung dann rein, wie viele Verletzte es dann war. Das ging dann, glaube ich, los bei 100 und das wurden dann immer mehr. Ja, also bis zum Schluss ist jetzt mehr als 300 zum Teil Schwerstverletzte waren. Schwerstverletzt heißt also auch mit Amputationen und also wirklich mit lebenslangen Folgen. Und auch bei den Toten, da hieß es zum Anfang, glaube ich, 5 Tote und also praktisch 4 Frauen und ein 9-jähriger Junge. Und das hat sich dann leider auch nochmal nach oben korrigiert, irgendwann Tage später auf 6 getötete.
Und die sind gestorben durch den Aufprall einfach, durch
durch, also die Verletzungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Also einige Opfer sind zwar überrollt worden, die meisten aber halt von dem Auto auf irgendeine Art und Weise erfasst, beziehungsweise auch durch herumfliegende Tische getroffen. Und man muss sich das ja vorstellen, also wenn selbst bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 48 km/h, was das für eine Wucht ist, und das hat natürlich total Folgen. Und wenn ich vielleicht gleich ergänzen kann, weil das ich sehr beeindruckend fand, im Untersuchungsausschuss kam das ja auch dann zur Sprache. Es waren dort von der Universitäts- oder vom Städtischen Klinikum war es, die Unfallchirurgie, die hat dort ihre Weihnachtsfeier, haben die da gehabt. Und, auf dem Weihnachtsmarkt. Also die hatten ihre Weihnachtsfeier und waren halt viele Schwestern, also praktisch medizinisches Personal durch reinen Zufall vor Ort. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass also relativ schnell gut erste Hilfe geleistet werden konnte. Die Polizei, die hat seit 2017, glaube ich, erst in ihren Medipacks diese Tourniquets, das sind so eine Spezialmittel, wo man halt Arterienblutungen abklemmen kann. Mhm. Und auch durch solche Zufälle, dass sie das halt direkt vor Ort hatten, konnten die also sehr schnell, sehr gut auch erste Hilfe leisten. Und ich glaube auch, das hat dazu beigetragen, dass wir nicht noch mehr Todesopfer da hatten.
Absolut, also du hast schon ein bisschen gesagt, also jetzt so, das ist eine Statistik aus dem Mai, das ändert sich auch immer nochmal. Ja. 300, also über 300 Verletzte, darunter 52 Kinder waren es im Mai, also es ist auch in dieser Dimension natürlich Wahnsinn. Und neben den ganzen körperlich Verletzten, also 6 Tote, hast du auch schon gesagt, sind natürlich auch noch haufenweise Leute, die da mit psychischen Belastungen rausgegangen sind, die natürlich was gesehen haben dort oder dieses Ausmaß, dieses Chaos gesehen haben, was natürlich auch nochmal einen Eindruck hinterlässt, der dann auch aufgearbeitet werden muss. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz so einen Schritt zurück. Wir im Journalismus sozusagen berichtet man eben auch über Opfer. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz so ein bisschen einordnen, warum macht man das eigentlich? Weil im Prinzip könnte man ja sagen, lasst die jetzt irgendwie in Ruhe, die haben was Furchtbares erlebt, jetzt müsst ihr da auch noch irgendwie probieren, mit denen zu reden oder so. Mhm. Das klingt dann immer so ein bisschen sensationslüstern, aber ich glaube, es hat ja trotzdem auch eine wichtige Funktion.
Ich bin sogar von einer Opfergruppe angesprochen worden. Das ist eine interessante Frage, also von einem Pfarrer, dass ich mal mit dieser Opfergruppe rede, ja, warum wir Medien nur den Täter in den Vordergrund stellen und nicht die Opfer. Und dann musste ich denen halt auch sagen, ja, das hat einfach erstmal den Grund, dass uns aus datenschutzrechtlichen Gründen erstmal sehr die Hände gebunden sind. Das heißt, wir laufen ja nicht aktiv durch die Gegend und versuchen jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie ein Opfer zu finden, sondern wir stehen zwar offen dafür da und wollen das auch, weil ich das natürlich genauso sehe, dass die Opfer im Mittelpunkt stehen sollten und nicht der Täter. Aber es ist eben sehr schwer, das auch umzusetzen.
Wenn ich das noch ergänzen kann, also von dieser Seite wird uns auch immer wieder mal gesagt, also ihr berichtet zu viel über den Täter, das haben wir hier auch erlebt. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, uns geht es auch um Ursachenklärung und um die Frage nach dem Warum, die sich natürlich jeder stellt. Und die beantwortet sich darüber, dass man den Täter besser kennenlernt, was hat ihn dazu bewogen, warum er das gemacht hat, wie er das gemacht hat und so weiter. Das beantwortet sich darüber natürlich zuallererst, ja. Deswegen beschäftigen wir uns eben auch viel mit dem Täter. Und dann, wie Matthias eben schon gesagt hat, ist es auf der anderen Seite eben auch schwierig, mit Opfern ins Gespräch zu kommen, die darüber sprechen möchten. Da will man natürlich Privatsphäre wahren und solche Dinge.
Ja. Aber ihr seid ja mit ein paar Opfern ins Gespräch gekommen. Wie hat denn die Kontaktaufnahme stattgefunden? Also wie hat das funktioniert?
Die haben sich über unsere Lokalredaktion von sich aus gemeldet, zum großen Teil. Hm. Also tatsächlich. Beziehungsweise ja einmal noch vermittelt, glaube ich, über andere Wege, aber im Wesentlichen haben die sich selber gemeldet.
Jetzt ist schwierig, habt ihr ja beschrieben. Ich glaube, du, Julius, hast dich damit auch mal beschäftigt.
Ja,
ich habe. Wie war deine Erfahrung?
Ja, also auch schwierig. Also ich mache es dann in den Fällen immer so, dass ich den Leuten die Frage, auf welchen Weg auch immer, also man kriegt ja dann doch irgendwie ein bisschen was raus, auch über bestimmte Spendenaktionen, die es gibt. Und so kann man sich dann schon so ein Bild machen, wer da vielleicht Opfer sein könnte. Und ich probiere das dann immer einfach, die anzufragen, wie auch immer man die kriegt, ob am Telefon oder eben dann nur per Nachricht über soziale Medien oder Mail oder so. Und schildere das und frage halt, ob sie da irgendwie den Bedarf sehen zu reden, ob sie es möchten, und stellt ihnen das sozusagen frei. Ist ja auch logischerweise, man kann ja keinen vors Mikrofon zerren, das sollte man ja auch nicht machen, das wäre auch total unangemessen. Und ich habe zum Beispiel eine Rückmeldung, also es waren anscheinend, also die, da gab es nicht viele Rückmeldungen drauf, sozusagen eine, die Tochter einer Toten, das war die Frau, die zuletzt gestorben war im Krankenhaus noch, die hat sich zurückgemeldet und die hat mir zum Beispiel geschrieben, dass es schön findet, dass man sich da gemeldet hat, dass man auch an die Opfer sozusagen denkt. Sie wollte in dem Fall jetzt einfach nichts sagen, weil für sie, sie hatte schon viele Nachrichten von Leuten, die ihre Mutter kannten, bekommen und hat gesagt, naja, also das reicht ihr sozusagen, und sie muss jetzt erstmal gucken, wie sie selber damit umgehen muss. Und das war dann für mich auch in Ordnung, da macht man dann noch nichts weiter oder schreibt dann einfach noch einmal nicht zurück, sagt danke für das, dass wir geschrieben haben, und belässt das dann dabei. Und die andere Seite ist eben, was Matthias, du ja auch eben schon gesagt hast, dass es natürlich auch der beste Weg ist immer, wenn die Opfer sich selber melden und es manchmal eben auch Sachen gibt, wo die auch an die Öffentlichkeit treten, weil sie halt ein bestimmtes Anliegen haben. Und das gibt es ja durchaus auch. Also zum Beispiel war die Familie des getöteten Jungen, die auch offensiv selbst über soziale Medien in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil die lange keinen Zugang zur Leiche ihres Sohnes bekommen hatte, die Mutter, weil der noch sehr lange in der Gerichtsmedizin war zum Beispiel. Und das sind dann so Anliegen, wo man natürlich auch als Medium darüber berichtet, auch, weil es natürlich auch von öffentlichem Interesse ist.
Jetzt ist es so, wir wissen, es gibt über 300 Verletzte, 6 Tote. Jetzt ist das alles schon lange her oder vergleichsweise lange her. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es nicht nur, also dass es teilweise Verletzungen gibt, die Menschen ein Leben lang beeinträchtigen und es ja auch psychische Nachwirkungen bestimmt gibt. Was wisst ihr denn über, wie es den Opfern heute geht?
Ja, vielleicht bloß ganz kurz eine Zahl, die, also ich kenne jetzt keine aktuellere, aber es sind 1600 Menschen, die sich beim Bundesopferbeauftragten gemeldet haben, die in irgendeiner Weise Betroffene sind. Das können Rettungssanitäter, Ersthelfer sein oder in der Nähe Stehende, die halt den Anschlag gesehen haben und dann auf irgendeine Art und Weise auch psychisch betroffen sind. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass einen das bewegt, dass das auch traumatisiert. Und ich habe da auch von einem Fall gehört, da gab es eine Frau, die war gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt, hatte aber mal so einen Unfall und ist dadurch retraumatisiert worden. Ja, auch sowas gibt es. Also das gibt die unterschiedlichsten Formen sagen wir mal, der psychischen Verletzung und das wurde in dem Fall hier, glaube ich, nicht unterschätzt, Gott sei Dank. Also da hat man also relativ schnell reagiert und du hattest ja auch darüber geschrieben, ja, was die
woran ich mich jetzt erinnere, ich hatte nach dem Anschlag ein Gespräch in der Uniklinik mit dem Klinikleiter und dem Chef der Psychosomatik, glaube ich, war es damals. Die haben damals eine sehr engmaschige psychologische Betreuung der Opfer eingerichtet, die auch länger andauern sollte, das kann ich dazu sagen. Und ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass es Leute gab, die auf dem Weihnachtsmarkt waren, die jetzt selber nicht involviert waren in diesen Unfall, die aber bis heute ein Problem damit haben, beispielsweise auf solche Veranstaltungen zu gehen, auf der sich viele Menschen aufhalten, das weiß ich.
Wie wird sich allgemein, also was gibt es da für Angebote für die Opfer? Also es gibt diese medizinische Betreuung, aber darüber hinaus, du hast es ja, Matthias, gerade auch angesprochen, Opferbeauftragter des Bundes ist ja auch einer, es gibt doch, glaube ich, einen im Land, also es ist
Landesbeauftragte, verschiedene, Frau Dr. Thian, genau. Ja, also wie gesagt, die haben also gleich zwei Tage nach dem Anschlag die Briefe rausgeschickt, also an diejenigen, die bekannt waren durch die Polizei und haben denen gleich Angebote gemacht in Form von, also erstmal psychologischer Betreuung, haben da die Stelle wahrscheinlich auf die Stelle verwiesen, wo mein Kollege dann auch vor Ort war. Und auch gleich Nothilfen angeboten und so weiter und so fort. Also das lief wohl tatsächlich sehr gut, was auch beeindruckend ist, dass weil das ja mal schwierig ist mit den Krankenkassen und mit den anderen, dass die Stellen der psychologischen Betreuer erhöht haben oder psychiatrischen Betreuer. Das ist also auch nicht ganz einfach, selbstverständlich.
Also, weil sie einfach erwartet haben, dass da jetzt so viele Leute auf einmal kommen.
Genau, sozusagen, genau. Da haben sie die Psychotherapiestellen im Raum Magdeburg tatsächlich auch erhöht, ja.
Soweit ich weiß, gab es auch finanzielle Entschädigung.
Ja.
Könnt ihr dazu was sagen? Also haben die Opfer auch Geld bekommen?
Ja, also was mir bekannt ist, ist, dass das Land seinen sogenannten Opferhilfefonds aufgestockt hat. Den gab es ja schon, glaube ich, nach dem Halle-Attentat vor ein paar Jahren. Der lag zuletzt bei 50.000 Euro und wenn ich jetzt die richtige Zahl im Kopf habe, haben sie den auf 500.000 Euro erhöht. Und von dem Geld sind jetzt knapp 300.000 Euro ausgezahlt, vor allem an Angehörige bzw. Opfer dieses Anschlags in Magdeburg.
Ja. Den bekomme ich jetzt, aber wenn ich jetzt Opfer eines Verbrechens werde und es gibt einen Prozess am Landgericht und es gibt Totschlag, dann zum Beispiel wegen Totschlags oder so, kriegt man ihn ja nicht ausgezahlt. Das ist also für Opfer, die ja von
genau, von Terror.
Von also Terror, von öffentlichen Attentaten.
Oder Amok, also ja. Großschadenslagen,
genau. Ja.
Okay, also aber so genaue Zahlen können wir da jetzt nicht sagen. Es gibt so Abstufungen, wer wie viel kriegt sozusagen. Genau. Das hängt dann immer davon ab, wie nah man an Todesopfern dran war und so weiter. Okay. Aber es wurde auf jeden Fall was gezahlt, weil das war zum Beispiel auch etwas,
also
wo ich mich beim Halle-Anschlag erinnere, dass da lange irgendwie gekämpft wurde um irgendwelche Zahlungen und so.
Ich glaube, die sind teilweise auch mit bei den Auszahlungen vom Opferhilfefonds auch dabei.
Ja, es wurde auch Geld gesammelt.
Genau.
Das kam ja auch noch dazu. Okay, vielleicht bei den Opfern, das ist noch so ein bisschen so ein Seitenaspekt, der jetzt auch erst zuletzt aufkam, wo ihr natürlich auch drüber berichtet habt, ist, dass ein paar der Opfer auch Briefe aus dem Gefängnis bekommen haben, vom Attentäter selber, von Taleb A. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, das ist nicht so hundertprozentig geklärt, aber es liegt natürlich auf der Hand, dass er natürlich die Akte bekommen hat von seinem Anwalt, was ja auch das gute Recht ist. Er ist ja Beschuldigter erstmal in einem Strafverfahren und nach unserem Rechtssystem hat er natürlich das Recht, die Vorwürfe zu kennen, die gegen ihn vorliegen und natürlich auch die Akte zu lesen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass in der Akte natürlich dann auch die Opferdaten stehen. Und da wird er dann die Opferdaten sich rausgeschrieben haben und den Opfern hat er dann halt Briefe geschrieben, was natürlich ein Unding ist, wie ich finde, weil es natürlich noch mehr also erstmal zu einer Retraumatisierung führt und natürlich auch weiter Angst und Schrecken ein, ja, wenn man plötzlich da einen handschriftlich geschriebenen Brief auf kariertem Papier darunter geschrieben, so nach dem Motto, ja, es tut mir leid, aber, und dann kommen...
Genau, was weiß man, was da drin steht?
Ja, genau, also er hat sich mehr oder weniger entschuldigt, schreibt dann aber lang und breit, warum er es gemacht hat. Also natürlich sehr narzisstisch geprägter Brief auf sich selbst bezogen, ja, also weil die Flüchtlingshilfe, die sekundäre Flüchtlingshilfe, mit der seit Jahren ein Streit ist und keiner wollte ihm zuhören und naja, das.
Genau, zum Täter, kommen wir ja noch in der nächsten Folge. Genau.
Aber hat er die Angehörigen der Überlebenden angeschrieben oder alle oder?
Nee, der
Toten, Entschuldigung, die Angehörigen der Toten?
Nee, oder? Also das ist mir nicht bekannt. Okay. Ich weiß nur von tatsächlichen schwer verletzten Opfern. Also von, ja.
Und das kann man aber einfach so aus dem Gefängnis Briefe schreiben und dann werden die abgeschickt und dann.
Ja, die dürfen ja nicht aufgehalten werden. Das ist, ja, man hat ja praktisch als Untersuchungshäftling hat man ja das Recht erstmal wie jeder andere Mensch auch, solange man nicht verurteilt ist und man keine Verdunklungsgefahr besteht. Ja, also was weiß ich, wenn so ein Mafia-Boss seinem Untergebenen schreibt, hier bring mal den um, dieser Brief würde sicherlich aufgehalten werden, aber wenn er sich
dann nur darlegen will
und dann darlegen will, dafür gibt es halt kein Gesetz, das das untersagt. Und da ist, deshalb wird darauf Bundesebene ja auch darüber diskutiert, ob man das ändern will. Ja, also zumindest, dass man die Opfer da besser schützen kann und sollte auch.
Jetzt haben wir ja schon darüber, Entschuldigung, willst du noch was sagen?
Ja.
Okay. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, warum wir eigentlich jetzt auch ausführlich über die Opfer sprechen, weil ich finde auch, das ist, wir reden ja überhaupt über den ganzen Anschlag, weil es diese Opfer gibt, weil das so viel Leid verursacht hat. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mal sich anguckt, wie wurde mit denen umgegangen. Jetzt habt ihr schon viel gesagt. Es gibt finanzielle Entschädigungen, es gibt die medizinische Hilfe im weiteren Sinn. Wie ist denn euer Eindruck, euer persönlicher vielleicht auch insgesamt, wurde mit den Opfern angemessen umgegangen insgesamt?
Also ich finde ja. Und ich finde, oder was ich gehört habe, ist weil ich bin ja selber kein Opfer, deshalb kann ich nur vom Hörensagen sprechen. Aber mir ist nichts Gegenteiliges berichtet worden, sonst hätten wir es ja auch schon veröffentlicht. Im Grunde ist das sehr gut gelaufen, diese Nachbetreuung. Also da habe ich jetzt, oder hast du irgendwas Gegenteiliges gehört? Das muss sehr gut gelaufen sein im Vergleich. Also es gibt ja einen Vergleich, das war ja der Breitscheidplatz 2000. Ich weiß gar nicht, wann das war, 17 oder nee.
Ich war so ein bisschen länger her, aber ich weiß
aber nicht. Aber ja, es ist jedenfalls schon länger her. Da hat es ja halt das kalt erwischt, die Berliner. Und da ist das eben nicht so gut gelaufen. Und diese Fehler, die wollte man jetzt hier nicht wieder machen. Und deshalb haben die das also wirklich auch, denke ich, ganz gut gemeistert.
es gibt ja da einfach auch mittlerweile die Institutionen, die dann gleich da sind und für diese Fälle ja auch geschaffen wurden oder genau, auf genau, diese Fälle quasi richtig. Jetzt auch.
So Fallmanager genau. Nennen die das. Also die haben die auch zufällig, also auch vorher, also ein halbes Jahr vorher oder so, auch ausgebildet, dass halt dann auch entsprechend Fallmanager da sind, die sich um die Menschen dann auch persönlich dann auch kümmern.
Und es gab ja auch ein öffentliches Gedenken. Ne? Ich meine, es ist immer die Frage, wie viel das den Menschen bringt. Ja. Aber Alexander, du hast ja auch schon gesagt, du warst da, glaube ich, vor Ort.
Genau, es gab einen Gedenkgottesdienst im Dom. Ich meine, es war direkt am Tag nach dem Anschlag. Und dann gab es immer auch private Initiativen mit Gedenkveranstaltungen in der Stadt. Und was ich vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was Matthias schon gesagt hat, sagen würde, ist, ich finde so in meiner persönlichen Wahrnehmung, dass zumindest die Institutionen hier in Magdeburg unabhängig voneinander sehr gut ineinander gegriffen haben. Also dass das Land mit dem Opferhilfefonds, der aufgestockt worden ist, da sind die Kliniker, Uniklinikum, städtisches Klinikum, die sofort da waren die Hilfsorganisationen, also die gesamte Stadtgesellschaft war eigentlich präsent und auf dem Plan, als das hier passiert ist und hat versucht, sich einzubringen.
In der Klinik war das nicht auch so? Die sind dann alle noch vom Weihnachtsmarkt irgendwie oder so, alle noch zur Schicht erschienen, obwohl sie nicht Dienst hatten.
Das,
und so,
ne? Das war total beeindruckend, dass die Krankenschwestern, also es waren mehr Krankenschwestern dann am Ende wohl dann da, weil die Bereitschaft so groß war. Die kamen also alle wieder vom Dienst zum Dienst und das war schon beeindruckend, das stimmt. Ja, unglaubliche Hilfe.
Okay, dann glaube ich, haben wir die Opfer jetzt weitestgehend behandelt und angeguckt, wer da zu Schaden gekommen ist und wie es mit ihnen weiterging. Genau, nächste Woche.
Dann folgt Folge 3.
Da geht es dann um den Täter. Wir haben es jetzt ja schon immer ein bisschen anklingen lassen, genau. Um wen es da geht. Da werden wir uns dann intensiver mit Taleb A. beschäftigen.
Und auch versuchen rauszufinden, was du angesprochen hast, Alexander. Also warum ist das passiert?
Ja, genau.
Was kann vielleicht die Motivation gewesen sein? Was wissen wir über ihn? Aber ja, so weit erstmal vielen Dank an euch beide. Mhm.
Genau, wir hören uns noch einmal in einer Folge, nicht in der nächsten Woche, sondern in 3 Wochen, erst in der letzten Folge wieder.
Genau, alles klar.
Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.